Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Bleibt doch immer alles beim Alten. Manche Dinge ändern sich niemals. Wirklich nicht? Das Gothic Remake hat sich geändert. Fast 5 Jahre ist es her, dass am 16. Dezember 2019 der Playable Teaser erschienen ist, dieses Remakes. Und es war ziemlich schnell klar, so sollte es besser nicht werden. Seitdem fragen wir uns aber natürlich, wie wird's denn nun wirklich? Wie wird dieses Remake eines Rollenspielklassikers, auf den wir schon so lange warten? Wir sind hier auf der Gamescom 2024, um uns die Messedemo von Gothic, vom Gothic Remake anzuschauen. Und das mache ich nicht alleine, sondern gemeinsam mit meinem Co-Host Marco Risch von Nerdkultur. Herzlich willkommen.
Hi.
Marco hat mir vorhin eine...
Das war übrigens auch ein Gothic-Zitat. Hi.
Ha.
Das ist mir das Erste, was man hört.
Wow.
In dem Moment wusste ich, ich liebe dieses Spiel.
Dieser Mann liebt Gothic.
In einem Fantasy-Spiel kommt jemand, hi.
So, was? Und das ist nicht das erste Mal, dass er hi zu mir sagt. Das sagst du quasi täglich zu mir. Also jeden Tag ein Gothic-Zitat. Und du hast mir vorhin auch eine Frage gestellt, die ich direkt beantworten kann. Du hast nämlich gefragt, ist eigentlich der Komponist von damals wieder mit dabei bei diesem Remake? Ist er, und er ist auch hier bei uns, Kai Rosenkranz. Herzlich willkommen.
Zusammen. Freut mich sehr.
Und an unserer Gaming-Station, last but not least, ich muss jetzt ablesen, denn das ist eine lange Aufzählung, der Business and Product Development Director bei THQ Nordic, Studioleiter von Alchemia Interactive, wo das Gothic Remake entsteht, und Grimlore Games, wo Titan Quest 2 entsteht momentan, und außerdem natürlich Producer des Gothic Remakes, Reinhard Politsche. Wie viele Klone von dir gibt es?
Ich glaube keinen. Unfortunately. Aber ein Tag hat 24 Stunden, von dem her...
Ja.
Kriegt man einiges gebacken.
Ja, klar. Ich meine, wenn du jeden dieser Jobs 6 Stunden machst, dann hast du quasi einen guten Tag gefüllt.
Ja.
So.
Ich glaube, ich fokussiere mich aktuell nur auf das Gothic Remake. Also auf der Messe hier. Ja. Und so erledigt sich das. Ne?
Wo steht ihr denn gerade? Wie fertig ist es denn jetzt?
Die Demo ist fertig, die kann man spielen. Das kann ich dir sagen. Wir haben halt die ganze Welt zum Beispiel komplett neu gebaut. In einer modernen Technologie mit hochaufgelösten Grafiken. Und das ist jetzt quasi fertig. Wir sind von Art-Seite quasi im Polishing-Pass. Wir arbeiten noch an ein paar Story-Sequenzen. Und ja, dann ist halt so der finale Quest-Flow, Story-Flow noch ein bisschen am Arbeiten. Und dann ist viel Polishing und Fixing.
Okay, also man kann mal ein bisschen überspitzt sagen, Endspurt.
Ja, genau.
Aber nennt ihr schon Release-Termin? Wir wissen ja noch in diesem Geschäftsjahr. Also
genau, also genau das ist es auch.
Nächstes Jahr?
Ich sag dazu gar nichts.
Okay, also bis aber spätestens am 1. April, und das ist kein April-Scherz an der Stelle, 2025.
Nee, spätestens am 31. März, weil das da endet ja das Geschäftsjahr.
Okay, perfekt. Also ihr habt
das ist der Business-Teil übrigens.
Wunderbar. Kai, was sehen wir in dieser Messedemo? Was habt ihr uns da mitgebracht?
Genau, also das Spannende ist, dass wir für die Messe jetzt eine Demo zeigen, in der der namenlose Held nicht zu sehen ist. Wir haben uns überlegt, wir wollen gerne irgendwie 30 Minuten den Spielern anbieten, in denen möglichst viel von Gothic zu erleben ist. Möglichst viele verschiedene Spielmechaniken, möglichst viel auch von dem, sag ich mal, wie so ein Questflow funktioniert. Und der eigentliche Spielstart von Gothic, da kann man einfach noch nicht alles zeigen. Das heißt, wir haben diesen erstmal zur Seite gelegt, haben dann jetzt extra für die Gamescom den sogenannten Nyriss-Prolog gemacht. Das heißt, anstatt des namenlosen Helden spielt man einen eigentlich NPC aus dem Originalspiel, nämlich Nyriss. Und der ist eine Zeit vor dem namenlosen Helden in die Barriere geschmissen worden. Den spielen wir in der Demo, und dadurch haben wir die Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen kompakter zu zeigen und einfach mehr in diese erste halbe Stunde zu packen.
Sehr schön. Bevor wir jetzt gleich reinschauen, Marco, was sind deine Erwartungen? Was erwartest du jetzt zu sehen? Was erhoffst du dir?
Also ich hoffe, das Gegenteil vom Playable Teaser.
Das war macht das Sinn, ja.
Ich muss es kurz erklären. Es gibt die zwei Spiele in meinem Leben, die ich am meisten durchgespielt habe, sind Max Payne 2 und Gothic 1. Und die haben eine sehr unterschiedliche Spielzeit. Das heißt, dass ich Gothic 1 so oft gespielt habe, deutet mir wirklich sehr viel. Und jetzt kriegen ausgerechnet beide ein Remake.
Und, spannende Zeiten.
Ja, spannend. Ja. Bei Max Payne weiß ich, okay, es liegt in den Händen derer, die es vorher gemacht haben. Und hier war ich nach dem Playable-Teaser sehr skeptisch.
Ja.
Nach dem letzten Gameplay-Teaser, den ihr gezeigt habt, war ich sehr hoffnungsvoll.
Ja.
Und dann habe ich mir nochmal Gameplay von Gothic 1 angesehen und mein erster Gedanke vom alten Lager war, oh mein Gott, wenn sie nicht die Musik zurückbringen, wird das nie funktionieren. Weil du musst im alten Lager rumrennen und diese mittelalterliche Musik von dir, die so, sich so authentisch anfühlt, wie wenn du auf ein Ritterfest gehst, Kaltenberger oder so, dann hörst du auch diese Musik, auch mit den gleichen Instrumenten. Wenn die das nicht nailen, dann weiß ich nicht. Aber die Grafik ist toll.
Ja.
Und jetzt bin ich gespannt.
Diese Kurve, die du da durchgemacht hast, ne, von der Erwartung an den Playable-Teaser, dann die Ernüchterung, dann so Skepsis, dann jetzt so leichte Vorfreude, vielleicht Optimismus.
Ja.
Ich glaube, so geht es vielen. Ne? Und das ist auch absolut nachvollziehbar. Ich glaube, die Geschichte hinter dem Playable-Teaser ist jetzt auch schon ein paar Mal erzählt worden, dass da der Ansatz eher war, eben kein Remake zu machen, das sich am Original orientiert, sondern eher in Richtung eines Reboots. Das wollte das Team damals ausprobieren. Das Feedback haben wir ernst genommen, haben das alles in die Tonne gehauen, nochmal neu angefangen mit dem Kurs, möglichst authentisch das Originalspiel nachzubauen, aber an den Stellen zu modernisieren, wo es Sinn macht. Ne? Und ich glaube, das zeichnet sich so langsam aus, weil wir haben jetzt ja schon ein paar Leute gesehen, die hier auf der Gamescom das erste Mal gespielt haben. Das Feedback, das wir bekommen haben, ist das Beste, was wir uns vorstellen können, nämlich die Leute sagen, es fühlt sich an wie Gothic. Ja? Und das ist letztendlich das, was wir erreichen wollen. Es kann hier und da natürlich Änderungen geben, Modernisierungen geben, aber dieses Gefühl, was man damals hatte beim Spielen, das wollen wir gerne wieder da haben. Und das ist einfach jetzt schon ein total schönes Signal gewesen, dass die Leute sagen, das fühlen wir, wenn wir spielen.
So, und genau das wollen wir uns jetzt anschauen. Reinhard,
walte drücke die Taste
deines Amtes und führe uns ins alte Lager. Ist das alte Lager?
Nein, das ist nicht der alte Lager.
Schon Quatsch erzählt.
Wir sind hier in der Exchange Zone, das ist halt der Bereich, der Austauschplatz, wo halt die Sträflinge in die Kolonie geschmissen werden. Da gibt es diese ikonische Szene, der namenlose Held. Im Original wird hier in die Lake geschmissen, dann kriegt er eine gleich mal aufs Maul. Und dann trifft man Diego. Hier in dem Dyrus-Teaser trifft man auch gleich mal Diego, weil, ja, der ist halt so der Typ, der sich um die Neuankömmlinge kümmert und auch mal gleich seine Agenda hier präsentiert, nämlich dich aufs alte Lager vorzubereiten. Das ist auch so ein bisschen einer der Hauptteile von dem Prolog, dass alle drei Lager, also es gibt ja im Original, die Welt ist aufgeteilt in drei Camps, das sind halt drei Gilden, denen man sich anschließen kann und wo man dann halt, die haben alle so ihre eigenen Ziele. Aber im Endeffekt geht es halt auch darum, du bist ja in einer Gefängniskolonie, die halt mit einer magischen Barriere abgegrenzt ist und jeder will halt irgendwie so einen Weg oder einen Hoffnungsschimmer haben, an dem man sich klammern kann, wie komme ich da wieder raus? Jeder will raus aus dieser Kolonie.
Ja.
Vielleicht was nochmal ganz wichtig ist zu sagen, was man hier sieht, ist auf Englisch.
Ja,
genau, die Gamescom-Demo ist Englisch. Jetzt will ich dem Diego natürlich nicht ins Wort fallen. Aber das Spiel wird auf Deutsch natürlich komplett lokalisiert und vertont.
Aber wer spricht denn Diego?
Genau, wer spricht die denn?
Warte, ich lasse ihn erst zu Ende reden. Ich glaube, man hört doch im Stream auch das Audio aus dem Spiel, ne? Okay, also. Der aktuelle Plan ist der, dass wir mit den Originalsprechern des Originalspiels neue Aufnahmen machen.
Was? Neue Aufnahmen?
Neue Aufnahmen.
Okay, also nicht die alten wiederverwenden oder soweit man es kann, sondern wirklich das komplette Spiel wird neu aufgenommen.
Das ist der aktuelle Plan. Wir müssen schauen, wie es funktioniert, weil wir haben jetzt noch nicht alle Sprecher in ihrer aktuellen Stimmfarbe gehört, können also noch nicht einschätzen, ob die jetzt nach knapp 25 Jahren immer noch passen zu den visuellen Eindrücken, die man von den Charakteren hat. Das ist der Plan. Wir haben ursprünglich ja gesagt, wir wollen eigentlich auch gerne die Original-Samples verwenden, weil die gehören irgendwie zu Gothic auch dazu. Aber wir haben halt immer mal wieder noch Sachen verändert an der Story, also einzelne Teile noch ergänzt, neue Quest-Optionen oder neue Dialog-Optionen zur Quest hinzugefügt. Und das wäre dann irgendwie so ein unschönes Patchwork gewesen, dass wir gesagt haben, mit dem Ansatz kommen wir wahrscheinlich nicht weit. Aber wir wollen trotzdem, das ist im Moment der Plan, bei den Originalsprechern bleiben.
Aber ihr macht das dann nicht wie bei dem Wilhelm-Scream im Filmen, dass ja nicht so einen alten Sample, wenn man den, der hält sich weh tut. Doch, habt ihr wirklich?
Ja, also ich habe das jetzt, für die Demo und auch für diesen Showcase-Trailer, den wir veröffentlicht haben, habe ich das natürlich so gemacht.
Ja.
Und es sind auch von diesen Samples welche im Spiel. Aber es ist jetzt zum Beispiel, es gibt diesen Iconic Scavenger Scream. Ne? Wenn man den Scavenger, wenn man auf den zuläuft, dann macht er so einen Sound, den man eigentlich auch kennt, wenn man Gothic kennt. Es ist jetzt nicht so, dass der immer kommt, wenn man einen Scavenger trifft. Aber es ist so, dass er zwischendurch mal kommt, sodass da schon so ein kleiner Nostalgie-Moment erklingt. Dann ist er aber so umgebaut und eingebaut in die, sag ich mal, Vertonung des Scavengers, dass es auch zum Gesamtbild passt. Das gleiche gilt auch für die Soundeffekte, das gleiche gilt für diese KI-Blurbs, wenn die Charaktere irgendwelche Kommentare von sich geben. Und da wird es immer mal wieder so Momente geben, wo man denkt, Moment, das kenne ich doch. Ne? Aber das ist eingebettet in eine neu gemachte Geräuschkulisse.
Sehr schön.
Jetzt ist übrigens, haben ja gerade angefangen, in dem Gespräch mit Diego, an einer Stelle des Austauschplatzes, die man so noch gar nicht kannte. Ne? Jetzt das hier ist allerdings, glaube ich, für jeden, der Gothic schon mal gespielt hat, schon ein bekannter Ort. Das ist der See, in der der namenlose Held nach der Geschichte von Nyriss, die wir hier erzählen, in diesen See reingeschmissen wird. Das heißt, hier findet dann im Originalspiel der Dialog mit Diego statt, so wie man es auch kennt. Da hat sich nichts dran geändert. Aber Nyriss ist komfortablerweise mit dem Aufzug gefahren. Das heißt, er hat einen etwas anderen Weg jetzt in die Barriere genommen. Und wo Reinhard vorher rumgelaufen ist, das ist da an der Seite jetzt quasi so ein etwas aufgemotzter Teil des Austauschplatzes, der auch Sinn macht. Also das ist ein gutes Beispiel für sinnvolle Erweiterungen. Ja, das muss ein befestigter Teil sein, da müssen Wachen sein, da müssen Lagermöglichkeiten sein. Das gab es im Originalspiel alles nicht. Das hat da keiner vermisst, aber wenn man drüber nachdenkt, müsste es eigentlich anders sein. Deswegen haben wir es jetzt entsprechend erweitert.
Also das Ding ist halt, wir wollen halt alles immersiver gestalten. Alles soll realistischer werden. Zum Beispiel, also was der Kai gerade angesprochen hat, es macht doch überhaupt keinen Sinn, dass hier keine Schlafgelegenheit für einen der Guards, also für die Wächter, jetzt da war. Ja? Deswegen haben wir da einfach eine provisorische Hütte reingebaut. Ja? Weil die Guards, die werden natürlich nicht ins alte Lager gehen, weil auch zur Nacht musst du ja quasi den Platz quasi bewachen, und wir haben dann eine Routine eingebaut, dass die, da gibt es ein großes Tor, da werden wir dann gleich auch vorbeigehen, und die gehen dann, die tauschen sich dann aus, die Wächter. Einer schläft halt dann immer und einer passt halt dann auf.
Ja? Zum Thema Realismus, weil ich es gerade sehe, weil es mit dem Wasserfall hat man es auch schön gesehen, mit dem Kontrast. Ich weiß auch, mein Kollege Jonas hat für sein Vorschauvideo zu dem Spiel angesprochen, dass die Kontraste sehr stark sind. Also ja. Man hat ja an der Silhouette sehr schön gesehen, als er den Wasserfall hochschaut. Eigentlich unnatürlich stark, so dass es cineastisch ist. Ich persönlich mag es halt, weil es schön aussieht, aber spielerisch kann das ja oft so ein bisschen schwierig sein, Dinge zu erkennen,
ja.
Wenn der Kontrast so unglaublich hoch ist. Was habt ihr euch dabei gedacht und wollt ihr daran noch was ändern?
Also ich glaube, vor allen Dingen fällt das auf, wenn man es mit dem Originalspiel vergleicht, weil das Original Gothic hat eben nicht diese Beleuchtungsmöglichkeiten, die das jetzige Spiel hat. Deswegen wirkt das alles eher wie so ein bewölkter Himmel, indirektes Licht, Ambientebeleuchtung. Jetzt haben wir hier im Gothic Remake alle Möglichkeiten. Das heißt, wenn man zur Tageszeit, wo die Sonne hochsteht, das Wetter gut ist, wenig Wolken am Himmel sind, durch diesen Bereich hier läuft, dann sieht man auch harte Kontraste. Und dann ist es aber auch realistisch. Weil wenn man in der echten Welt durch so einen Canyon laufen würde und es ist helllichter Tag, knallende Sonne, dann ist es auch so, dass man harte Kanten hat, harte, also dunkle Schatten, helles Licht. Aber sobald es ein bisschen, sag ich mal, bewölkter wird oder die Lichtstimmung sich ändert aufgrund der Tageszeit, sieht man diese gleiche Szenerie nochmal in einem ganz anderen Licht. Ne?
Aber wenn es jetzt Nacht ist zum Beispiel, sieht man ja wirklich nichts außer das Gewitter.
Genau.
Heißt das, ihr zwingt die Spieler damit, dass sie die Fackel auspacken müssen?
Ja, auf jeden Fall. Oder sie trauen sich ohne Fackel in den Wald. Ja? Das wird natürlich nicht lange gut gehen.
Ja, aber so muss es doch sein in einem Gothic.
Eigentlich schon.
Wenn es so doof ist, ohne Fackel in eine dunkle Höhle zu gehen,
ja
dem hört es halt nicht anders.
Du sagst es, also, genau. Also es gibt immer mal wieder so Momente, wo Beleuchtung eingebaut ist, um den Spieler auch ein bisschen zu führen. Ne? Ja. Also man sieht dann schon irgendwo, entweder ist da eine Lichtung, wo das Licht der Barriere...
Ich muss dich ganz kurz unterbrechen, denn wir sehen eine kletterbare Leiter.
Ja.
Das war früher nicht immer selbstverständlich.
Das, dass
das ist auch hier beim Remake ein sehr heißes Thema.
Ja, also, Klettern überhaupt, oder? Also es wird Klettern geben, auch an Wänden.
Genau, das ist ein neuer Skill. Das ist auch so eine sinnvolle Erweiterung, die wir uns überlegt haben. Das kannst du natürlich nur an Gewissen wenden und musst es halt lernen. Ja? Aber halt eine coole Art, die Welt oder zusätzliche Plätze der Welt halt zu zeigen und zu exploren. Hier haben wir übrigens auch schon das Fackelthema und das Lichtthema. Bei uns ist die Fackel auch nochmal ein bisschen sinnvoller. Also du kannst jetzt mit einer Fackel kämpfen, ja? Weil es ja auch im Endeffekt, kannst du auch eine aufs, also über die Rübe geben quasi. Und was auch sehr cool ist, wenn du jetzt eine andere Waffe hättest, kannst du die Fackel einfach so im Boden stecken. Nein. Und halt dann, hast halt dann das Licht der Fackel und kannst halt dann weiterkämpfen. Also es sind so ein paar, ist so ein kleines Beispiel für eines dieser Accessibility- oder Komfort-Features, die wir uns überlegt haben, wo es halt einfach Sinn macht, halt, dass man die Fackel nicht extra wegstecken muss. Ne?
Aber ist das Klettern jetzt so ein Must-Have-Skill? Weil irgendwas wird dir ja entgehen damit. Also sind es nur Items oder ist es auch wirklich, würde ich sagen, was Relevantes, Story-Relevantes, dass man eigentlich jedem Spieler empfehlen muss, du musst den Klettern-Skill unbedingt.
Nee, das ist optional, komplett optional. Wir haben uns das, witzigerweise, wir hatten es vor... Ja, von einem Jahr circa war es fast mandatory, aber mittlerweile haben wir all die Mandatory-Plätze geklärt und es ist jetzt ein komplett optionaler Skill. Mhm. Das ist halt auch eines unserer Hauptziele, dass du als Spieler Choices hast, die einen Effekt haben, die sich auswirken auf alles. Ja? Oder wie du dir Benefits geben beim Exploren, wo du halt dann zusätzliche Items findest oder halt Sidequests halt dadurch lösen kannst. Ja? Das war uns sehr, sehr wichtig.
Was könnt ihr denn zum Skillsystem sagen? Ist das jetzt wie früher, weil das war ja schon sehr eigen bei Gothic?
Ja.
Ich mochte das aber, dass es so eigen war. Oder seid ihr jetzt so eher den Fertigkeitenbaum
weg? Nee, also es ist im Endeffekt sehr ähnlich wie das Original-Skillsystem. Also du bist am Anfang, das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel der Kampf etwas clunky zum Beispiel aussieht. Weil wir sind jetzt untrained, also wir haben einfach keinen Skill im Kämpfen, ja. Den musst du dir erst lernen. Das kannst du auch in der Demo, also es gibt eine kleine Quest, wo du halt dann dein Skill Schwertkampf oder einhändiges Kämpfen quasi hochskillen kannst. Und dann hält der Held, oder in dem Fall halt Nyriss, dann die Waffe schon ja, passabler, würde ich sagen. Und da kämpft er halt dann auch besser. Und das ist halt auch, du sollst diese Progression überall sehen. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr wichtig.
Ja, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen, weil wir haben auch, als wir diesen Gameplay-Trailer veröffentlicht haben, häufig gelesen, dass Leute gesagt haben, der Kampf sieht slow aus, es ist irgendwie wenig Dynamik drin. Und jetzt ist es hier ja auch so, man hat ja gerade den Kampf mit der Fackel gesehen, der Nyriss, der hält sogar ein Einhandschwert mit zwei Händen und haut irgendwie total unbeholfen und langsam zu. Und was Reinhard gerade sagte, wenn man dann den ersten Trainer aufsucht und sagt, lass uns mal einen Testkampf machen, dann guckt er sich an, wie du kämpfst und hilft dir dann, besser zu werden. Sag dann, als erstes hältst du das Schwert bitte mal in einer Hand und nicht in zwei Händen. Ab dann kann man schneller kämpfen, die Animationen werden flüssiger und vor allem, man kann dann auch Kombos machen. Das heißt, da ist der erste Teil der Nyriss-Demo eher, sag ich mal, zum Vergleich gedacht. Und dann, wenn man dann trainiert ist, dann sieht man, aha, so wird es dann später sein. Und das ist auch noch nicht mal der maximale Level, den man hier erreichen kann in der Demo. Man kann es dann später noch weiter skillen und dann ist es wirklich genauso smooth und genauso schnell wie im Originalspiel.
Wir haben gerade einen Schatz gesehen, den Reinhard im Tauchen gehoben hat. Tauchen kommt man ja früher schon und schwimmen. Aber habt ihr das ausgebaut? Also gibt es mehr Unterwassergeschichten jetzt einfach im Remake?
Das ist komplett ausgebaut auch. Wir sahen das als Opportunity auch. Noch coolere Plätze halt irgendwie zu verstecken und was gibt es Schöneres irgendwie in einem Rollenspiel als hinter einem Wasserfall zu gucken, ob da irgendeine wie eine geheime Höhle versteckt ist. Ja?
Wenn ich ein Rollenspiel machen würde, wäre überhaupt nirgendwo eine Höhle hinter einem Wasserfall, einfach als Joke. So.
Ja, kann man halt auch so sehen, wir fanden es halt geil, das andere Extrem. Ne? Und Tauchen übrigens ist auch ein Skill, also hier in der Demo kann Nyriss schon relativ gut tauchen. Im finalen Spiel wirst du hier den Tauchgang, den ich gerade gemacht habe, den wirst du nicht schaffen. Ja?
Ah.
Du siehst da vielleicht was Cooles und denkst dir, ja, das kann ich mal machen. Ja? Aber da brauchst du auch den Skill. Also auch Tauchen ist dann ein upgradebarer Skill. Und was auch hier neu ist, du kannst unter Wasser auch looten. Also du kannst unter Wasser sowohl Objekte aufheben, wie hier in dem Fall ein Schwert, oder halt auch Kisten öffnen. Das gab es im Original auch nicht und da fanden wir halt, ist eine sinnvolle Erweiterung der Mechanik.
Das ist noch so ein bisschen in Richtung der Frage, die du gestellt hast mit dem Klettern. Noch ganz kurz. Du hast ja gefragt, ob das questrelevant ist oder ob es an bestimmten Stellen im Spiel eingebaut ist. Tauchen, Klettern und das normale Bewegen soll sozusagen zu deinem ganz gewöhnlichen Moveset gehören. Ne? Dass du bewegst dich durch die Welt, durch alle Elemente. Das gehört zu deinem Standardrepertoire, kommst dadurch an bestimmte Orte und kannst da Belohnung für deine Experimentierfreude und deinen Erkundungsdrang einsacken. Ne? Und dieses andere Klettern, das ist nochmal wichtig, das zu differenzieren, das ist dann tatsächlich situativ eingesetzt.
Aber stundenlang habe ich das gemacht.
Ja. Ja, hallo, das haben wir alle.
Erst stundenlang hat mich wieder dahin
Scavenger gegrillt.
Aber ja. siehst du da diesen Quantity-Slider, wo man sagen kann, ich grill jetzt einfach mal mehrere auf einmal.
Das ist Science-Fiction.
Willkommen in der Zukunft.
Wahnsinn, ja. Sehr, sehr cool. Ist das, was wir hier sehen, eigentlich schon das finale Interface? Oder ist das auch eine Sache,
die... Das ist mehr oder weniger das finale Interface. Also das Ziel beim Interface war es, so simpel wie möglich zu halten, was natürlich bei einem Rollenspiel eine ziemliche Herausforderung ist, weil du musst halt auch entsprechend die Informationen unterbringen und Mechaniken auch, wie in dem Fall hier Crafting. Bei uns soll aber... Wir wollten absolut kein Fullscreen-UI machen, wie es ja fast alle Spiele heutzutage machen, weil wir immer den Held präsent haben wollten. Wir wollen das Spiel, wie gesagt, so immersiv wie möglich machen. Und hier, also ich habe gerade gezeigt, also das ist im Endeffekt einfach Fleischbraten. Also das kannst du natürlich auch, aber du kannst halt auch Rezepte finden und dann richtig kochen auch.
Ihr baut das Crafting aus. Hört es da aus? Gilt das für alle Crafting-Bereiche?
Also jeder Crafting-Bereich ist in gewisser Weise extended, erweitert. Auch es gibt auch Crafting-Teile, die gab es so im Original gar nicht.
Ja? Oh.
Also wir wollen
ist das nicht heikel, mit einer Community, die jede Pflanze beim Vornamen kennt in Gothic?
Also da geht es weniger um Pflanzen, da geht es mehr darum, also ob du eine gewisse Mechanik anbietest halt auch. Und das ist halt auch eine Mechanik, die gab es dann in weiteren Gothic-Teilen, deswegen habe ich da keine Angst, was das betrifft.
Ich habe sowieso keine Angst. Ich bin ganz begeistert, wie nah dieser Anfangsbereich im Original ist und trotzdem anders. Ja. Also auch da runtergehen, wie oft ich da runtergegangen bin. Ja. Einfach diesen Abhang. Und jetzt kommt auch bestimmt da vorne gleich die Brücke oder so, war da nicht was?
Also hier geht es halt hier runter, aber da ist halt jetzt hier dieser Rockslide ist halt hier passiert. Also die Felsen sind halt runtergefallen und der Pfad zum alten Lager, da wird es ja hier weitergehen einfach, der ist halt blockiert. Wir sehen hier das alte Lager von der Silhouette und wenn man ganz, ganz hinter diesem Turm zieht, sieht man auch noch einen Turm.
Ja, und unauffällig.
Ja.
Zwei Türme, ja.
Und wessen Turm könnte das sein?
Saruman natürlich.
Ja, Saruman. Genau. Quasi das Äquivalent, ne?
Was hier übrigens ein Erdrutsch stattgefunden hat, ist auch nur in dieser Nyros-Demo so. Im Originalspiel kann man da so einfach durch so ein, quasi so eine Art Felsbogen durchlaufen und dann weiter. Und unten ist dann wahrscheinlich die Brücke, von der du gerade sprachst, die Brücke über den Fluss zum alten Lager.
Ja. Genau. Wird es eigentlich irgendeine Gelegenheit geben, für Leute diese Demo auch zu spielen, außerhalb jetzt der Gamescom? Also plant ihr die auch zu veröffentlichen noch?
Wir wissen das ehrlich gesagt noch gar nicht. Also wir sind offen für Vorschläge.
Also ich würde sagen,
Wir haben einen Zweck von dieser Demo. Irgendwann soll die Demo als Beispiel-Mod-Projekt herhalten. Weil,
Modding.
Also Modding ist halt auch ein großes Thema in der Community. Ja. Ich habe selber Gothic 1 und 2 gemoddet. Wir können nicht alles modbar machen, aber wir können sehr viel, vor allem von der mechanischen Seite, anbieten. Genau. Aber mal gucken. Also vielleicht veröffentlichen wir das auch als Demo. Das ist aber noch nicht entschieden.
Wir hören jetzt hier gerade ja nicht die Musik. Und ich habe ja gemeint, was mich an Gothic 1 auch so begeistert hat, war diese authentische Musik. Ich hatte immer das Gefühl, es ist wirklich, als würde ich im Mittelalterdorf gerade laufen, weil die Musikinstrumente die gleichen sind. Wie hast du das hier gemacht? Ist es jetzt wieder so wie in Gothic 1 oder ist es so ein bisschen epischer, orchestraler wie in Gothic 3?
Also der Ansatz ist ja gleich wie in Gothic 1. Mhm. Ja, ich habe natürlich am Anfang mir die Frage gestellt, mache ich das jetzt mit dem Orchester? Das wäre auch schön gewesen. Ne? Man macht das als Komponist gerne, mit einem Orchester zusammenzuarbeiten. Habe ich ja bei Gothic 3 dann auch gemacht. Aber jetzt beim Remake habe ich gesagt, nein, wir müssen hier den Schwerpunkt auf was anderes legen. Es gibt hier einen gewissen Style, der erzielt werden soll, eine gewisse Atmosphäre, da macht jetzt ein bombastischer Orchesterscore keinen Sinn. Das heißt, das Grundkonzept hinter der Instrumentierung und hinterm Arrangement ist das gleiche. Es ist aber erweitert. Wenn du jetzt das alte Lager als Beispiel nimmst, ist es aber tatsächlich auch nur aus authentischen Instrumenten zusammengesetzt. Mhm. Es gibt da keine synthetischen Elemente. Es gibt teilweise so ein bisschen, sag ich mal, Support von Blasinstrumenten, die man jetzt nicht dem Mittelalter zuordnen würde, aber es ist trotzdem, hört sich noch so an, wie du sagtest, auf einem Mittelaltermarkt. Und insgesamt wirkt der Soundtrack aus meiner Sicht ein bisschen dynamischer, während das Original, die Originalmusik im Gothic so sich innerhalb einer Dynamikebene bewegte, ist der neue Soundtrack ein bisschen bewegter, hat mehr Auf und Abs, ne? Aber das passt auch, weil du hast ja gerade auch den Kontrast in der visuellen Ebene angesprochen. Das ganze Spiel wirkt in sich auch dynamischer. Es gibt mehr Lichtschatten, es gibt mehr Laut-Leise, es gibt mehr Hell-Dunkel. Insofern, die dynamische Range des Spiels insgesamt ist gewachsen und damit auch die dynamische Range der Musik. Dadurch passt es wieder beides gut zusammen.
Wenn wir bei der Musik sind, muss ich eines natürlich fragen. Ist In Extremo auch wieder mit drin?
Also es gibt im alten Lager eine Bühne, das habe ich schon selbst gesehen. Die wird da sicherlich nicht umsonst stehen, an der wird fleißig gebaut. Was da aber genau drauf stattfinden wird, können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen.
Okay, geheimnisvoll.
Aber ich kann mal so viel sagen, wer in dem Oldcamp-Video genau hinschaut, sieht, dass im Hintergrund so ein leichter Feuerschein zu sehen ist, aus der groben Richtung, wo die Bühne zu sehen ist. Also auch das kann ein Hinweis sein, muss aber nicht.
Mag da Feuer gespuckt werden an der einen oder anderen Stelle?
Ich weiß, dass wir uns Ende zu bewegen. Jetzt muss ich eine ganz schnelle Frage zum Ende.
Ja.
Das Einzige, was ich an Gothic 1 ändern würde, das Einzige wirklich, also damals, war das Ende.
Ja.
Nicht, weil das Ende nicht gut war in meinen Augen, sondern weil es nicht gut erzählt war. Es war sehr cut to black.
Ja.
So. Habt ihr euch dessen angenommen? Mehr müsst ihr nicht verraten.
Okay, dann reicht ein Ja als Antwort.
Okay.
Aber ich würde sagen, das fängt sogar schon eher an, das Problem. Wir haben am Anfang die ersten beiden Kapitel so voll gestopft mit Content, mit Möglichkeiten. Dann ist uns irgendwann die Luft ausgegangen und wir haben halt dann relativ schnell alles so auf die Main Story runterbrechen müssen, um irgendwie über die Ziellinie zu kommen. Und das bietet natürlich total viel Raum für Erweiterungen, Verbesserungen. Da ist der Schlusspunkt nur ein kleiner Teil davon, aber auch der Weg dahin soll schon dynamischer und variantenreicher sein. Übrigens, dieser NPC, den man jetzt hier gerade sieht, Kirgo, der kommt uns wahrscheinlich bekannt vor, eigentlich aus dem alten Lager, ist Arena-Kämpfer im alten Lager, ist jetzt hier aber innerhalb dieser Demo quasi in diese ersten 30 Minuten reingequetscht. Er ist jetzt also auch von diesem Erdrutsch erwischt worden und er ist derjenige, der jetzt uns gleich dabei verhelfen kann, unsere Schwertfähigkeiten zu verbessern. Wir hatten ja schon gesagt, wartet mal ab. Die Kämpfe, die Moves sehen am Anfang noch ein bisschen stümperhaft aus. Aber wenn wir jetzt hier mit Kirgo gleich die Chance ergreifen, ein bisschen zu trainieren und er uns dann ein bisschen was beibringt, werdet ihr sehen, es sieht gleich ganz anders aus.
Oh, ja, es sieht anders aus.
Ich kann es ja schon mal im Theoretischen zumindest erzählen. Genau. Ich glaube, wir sind ein bisschen durch die Welt geglitscht, wenn ich das richtig gesehen habe.
Das ist live.
Das ist eine Demo.
Ja. Auf jeden Fall, also was da jetzt gerade passiert ist, ist, dass der Player automatisch ein bisschen zurückgegangen ist und ist dabei offensichtlich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Genau, Kirgo bietet sich jetzt freundlicherweise an, mit uns einen Testfight zu machen. Er ist erfahrener Arena-Kämpfer, das heißt, wir haben natürlich jetzt nicht wirklich eine Schnitte. Darum geht es aber auch nicht. Kirgo, also wer den Dialog gerade ein bisschen verfolgt hat, wird feststellen, dass Kirgo das angeboten hat, dass er sich selbst ein bisschen trainieren möchte für einen Kampf in der Arena in der Woche. Und er hat uns jetzt auch nur umgehauen, er hat uns nicht getötet. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt in Gothic. Man wird eigentlich nicht, außer von Monstern, sofort getötet oder von Enemies, von Charakteren, die es wirklich auf uns abgesehen haben. Er hat uns jetzt niedergeschlagen, hat so ein bisschen seine Überlegenheit demonstriert und sagt jetzt, okay, da ist noch Raum für Verbesserung. Ne? Und bietet uns jetzt an, hat uns gerade, glaube ich, einen Heiltrank gegeben, je nachdem, wie viel Schaden du gemacht hast, ne?
Ja.
Damit du wieder ein bisschen besser drauf bist. Und bietet uns jetzt an, uns das beizubringen. Jetzt sagt er hier, bei so einer Waffe halt die bitte mal in einer Hand, wie ich gerade schon erzählt habe. Ne? Und erzählt uns ein bisschen, wie das mit den Kombos funktioniert. Und wenn wir dann gleich nochmal die Kampfanimationen miteinander vergleichen, werden wir den Unterschied sehen. Das gilt für jeden Waffentypen. Einhandwaffen, Zweihandwaffen, Äxte, für unterschiedliche Ausbaustufen sozusagen des Skills. Wirst du sehen, es verändert sich nicht nur, dass es irgendwie so ein Speed-Up gibt, sondern es ist ein spezifisches Moveset für diese unterschiedlichen Waffentypen.
Ich lese im Chat, für einen Testkampf war das ganz schön blutig schon.
Ja. Das ist auch noch etwas, an dem noch gearbeitet wird.
Okay.
Also wir haben extra, glaube ich, am Freitag nochmal am Blut gearbeitet. Wir wollten es nochmal runterdrehen. Das war aber dann zu riskant.
Ja. Okay.
Ich glaube, die Größe der Blutspritzer hängt auch ein bisschen von dem Schaden ab, der gemacht wird. Ne?
Genau, und von der Waffe auch.
Immer die Pflanzen aufheben. Mhm. Ja. Wichtig.
Genau. Immer die Pflanzen aufheben. Die kann man brauchen, die heilen, die haben heilende Kraft.
Ja. Ne? Wir haben vor kurzem eine Diskussion darüber geführt bei uns in der Redaktion, warum Gothic ein Spiel ist, in dem man wirklich jede Pflanze mitnimmt.
Ja.
Aber unsere Schlussfolgerung war, weil man sie braucht. Ja. Oder weil man sie zumindest brauchen kann.
Ja. Und weil es halt auch ein unendliches Inventar gibt. Das heißt, das Spiel
und deshalb
verbietet einem auch nicht, sich richtig die Taschen vollzuladen.
Ist es auch wieder so?
Es ist auch wieder so.
Okay. Ja.
Naja, es verbietet es dir, wenn du in die Hütte von jemand anderem reingehst.
Genau.
Ja. Das war ja
kannst
schon
du trotzdem machen, aber dann gibt's halt. Ne?
Also. Was in deiner Tasche ist, darf auch da bleiben. Aber wie es erstmal dahin kommt, das ist nochmal eine andere Frage. Hier sehen wir Drax. Drax steht normalerweise auch weiter unten in der Nähe der Brücke, zusammen mit Redford. Ist jetzt hier auch in die Zenaris-Demo reingequetscht. Und gerade haben wir den Kampf mit dem Schwert ausprobiert. Hier haben wir ein bisschen gleich die Möglichkeit, Bogenschießen auszuprobieren, auch um so ein bisschen die Bandbreite zu zeigen.
Oh, jetzt Bogenschießen, ne? Ändert ihr nochmal was am Bogenschießen, nachdem es Henno zerlegt hat?
Wir haben Henno heute live am Stand hier gehabt, auf der Gamescom. Wir haben da nochmal geredet drüber. Er hat zugegeben auch, dass er etwas übertrieben hat und dass es auch andere Bogenschießtechniken gibt.
Sehr gut. Ja, also Henno kriegt ein.
Außerdem ist es ja auch so, wie beim Schwertkampf. Das Bogenschießen verändert sich. Mhm. Je mehr Skill du hast, desto anders ist die Animation.
Sehr schön.
Wir haben jetzt übrigens ja gerade unseren Einhandkampf-Skill gelevelt oder geskillt, haben das aber jetzt noch nicht gesehen. Wir machen jetzt erstmal den Kampf mit dem Bogen, weil vielleicht kannst du ja dann auch den ein oder anderen Scavenger nochmal mit dem Schwert erlegen.
Ja, das ist mein Plan jetzt gerade. Also ich bin hier, also Drax möchte, dass wir gemeinsam Scavengers jagen gehen. Das ist so eine kleine Mini-Quest hier jetzt und das werde ich jetzt machen.
Das ist so der typische Ablauf in Gothic, so war es im Originalspiel. Die Charaktere haben erstmal gar keinen Grund, dir zu vertrauen, interessieren sich auch nicht für dich. Aber dann gibt es häufig so Vertrauenstests oder Proben am Anfang, wo man sich beweisen muss. So ist es jetzt hier auch. Drax rät uns an, dass wir uns doch mal in der gemeinsamen Jagd beweisen sollen. Und wenn uns das gelingt, dann können wir an dieser Stelle dann eine gemeinsame Quest mit Drax und Redford weitermachen. Mhm.
Wird die Item-Progression im Spiel eigentlich wieder in so großen Schritten sein, dass wirklich jede neue Waffe, die du findest, halt gleich wirklich ein deutlicher Schritt nach vorne ist? Oder sind da jetzt mehr inkrementelle, auch kleinere Schritte, Loot-Schritte sozusagen dazwischen? Jetzt, wenn es auch mehr Crafting-Optionen gibt zum Beispiel.
Ja, also es ist schon so, dass wenn du eine richtig gute Waffe findest, dann darf die sich auch direkt mächtiger anfühlen. Weil
muss.
Ich persönlich, genau, habe es auch so empfunden, dass das...
Der Klassiker.
Ja. Ich bin jetzt hier übrigens gestorben, weil ich vergessen habe, den Heiltrank von Kirgo zu trinken. Aber im finalen Spiel hat man eine Safe-Load-Mechanik, klassischerweise. Du kannst halt an jedem Punkt speichern und dann wieder laden. Hier in der Demo haben wir das nicht, dafür haben wir 3 Revive-Charges. Also das ist nur für die Demo oder einfach ein Komfort-Feature, um jetzt nicht auf Safe Load angewiesen zu sein.
Sehr gut, der Producer-Modus, der Marvin-Modus sozusagen.
Richtig.
Dein eigener Marvin-Modus jetzt.
Das ist ja auch die gleiche Demo, die am Stand spielbar ist. Da wäre es dann ärgerlich, wenn man irgendwie vergisst, einen Spielstand anzulegen und dann alles nochmal von vorne spielen muss und dann sind die 30 Minuten um. Deswegen ist das hier für die Demo jetzt die bessere Variante. Wir reizen, glaube ich, auch direkt die Revive-Slots.
Wir reizen sie nicht aus, aber ich dachte, Drax supportet mich mehr, aber da kam einfach nichts. Da kam kein Pfeil, gar nichts.
Ja, also ich werde zeigen, was
ich werde dem hast. Jetzt nicht mehr vertrauen. Ich werde das jetzt nicht mehr so offensiv
anwenden. Ja, wer sich auf andere verlässt, ist verlassen. Dann hast du nichts aus Gothic gelernt.
Sehr gut.
Ja. So, Progression, genau, jetzt wurden wir ein bisschen unterbrochen. Ja. Das heißt, die Idee ist doch weiterhin, dass wirklich sich jede Waffe, auch jede neue Rüstung, das ist ja noch mehr... einzigartiger sozusagen, sich weiterhin wirklich wie ein richtig großer, guter Schritt anfühlt.
Genau.
Weil das war für mich immer eine der Sachen, die Gothic ausgezeichnet haben, dass es halt nicht so ein Loot-Klatter ist, wie jetzt in einem Action-Rollenspiel, wie in einem Diablo oder so, auch teilweise in einem modernen Rollenspiel, sondern dass es wirklich, gibt weniger Items, aber wenn ich eins finde, weiß ich, nice.
Ja, und das ist auch, das knüpft an ein Prinzip, das Gothic 1 etabliert hat, nämlich, man kann diese Welt gut lesen. Man kann sehen, das Schwert ist doppelt so groß wie mein Schwert. Dann ist es offensichtlich besser und es ist auch signifikant besser. Das heißt, das ist natürlich ein simples Konzept, dieses What you see is what you get.
Ja.
Ich finde ein großes Schwert, dann macht es auch mächtig Schaden. Das baut aber dann auch eine Erwartungshaltung auf. Wenn ich dann so ein fettes Schwert sehe, dann weiß ich auch, das muss auch nicht Wumms machen. Und das ist dann super satisfying, super, super befriedigend, wenn das auch passiert. Und das
ja, Mann, genau wie die Paladin-Rüstung in Gothic 2, wenn du denkst, ich will das, ich will einfach in dem Ding rumlaufen.
Ja.
Eine Kollegin von uns, die Steffi, die einen Artikel geschrieben hat über Gothic, hatte dieses Gefühl bei einem löchrigen Schuh.
Ja.
Denn was ihr gesagt habt, ist ja, es werden viele Kleidungsstücke individuell designt tatsächlich, dass die Leute und die NPCs im Spiel auch individuell aussehen.
Genau.
Ist das auch lootbar? Kann ich diesen löchrigen Schuh haben?
Den löchrigen Schuh kannst du leider nicht haben, also wir haben keine Schuhe. Ja. Aber Kleidungssystem, das ist gut, dass du angesprochen hast. Bei uns ist halt auch die Kleidung modular. Und wir wollen, es ist ja, also du hast ja nicht, wenn du keine Ahnung, eine Stadtwache bist, nicht jede Rüstung sieht gleich aus.
Ja.
Ja, vor allem, wenn du jetzt hier in so einem Minenkolonie bist, wo, was eigentlich ein Straflager ist, da wird halt genommen, was es gibt. Deswegen können wir da einfach modular quasi das so ein bisschen unique machen.
Mhm.
Und das hintert dann aber auch, du kannst das halt auch selber, deine Armor-Pieces so ein bisschen upgraden.
Ah. Ja. Oh. Was bringt das? Also ist das was
Stats.
Optisches?
Das oder? Ist optisches okay. Und Stats halt. Ne? Also
wir haben gerade ganz kurz über das Thema What you see is what you get gesprochen, die einfache Lesbarkeit der Welt.
Ja.
Wir sehen hier gerade kein UI. Das ist bewusst so. Das UI meldet sich, wenn es gerade situativ gebraucht wird.
Mhm.
Wir sehen anhand des Köchers, den wir auf dem Rücken tragen, wie viele Pfeile wir dabei haben.
Ach.
Wir sehen, wenn wir das Schwert ziehen, wie gut wir im Kämpfen sind.
Mhm.
Das heißt, man kann natürlich in diesen Stat-Screen gucken und sich, sage ich mal, die Werte numerisch anschauen. Aber das Spiel kommuniziert einfach ganz viel auch auf so eine immersive, natürliche Weise.
Das ist super.
Aber kannst du auch mehr Pfeile haben, als die im Köcher gerade sind wahrscheinlich.
Ja, das
also du siehst, der Köcher ist voll. Okay, ich habe wahrscheinlich über 50 Pfeile.
So wie bei E-Mails, 15 plus oder so.
Ja. Das ist ein guter Vergleich. Ja, ich weiß noch, bei Gothic 1, ich hatte immer dieses Erlebnis, dass eine der höheren Offiziere im alten Lager, der hatte erstens eine coole Rüstung, aber zweitens ein sehr geiles Schwert.
Ja.
Man hat es gesehen und ich wusste, oh Gott, ich brauche dieses Schwert.
Ja.
Scar hieß es, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, es ist mit die beste Einhandwaffe. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Schwert aber schon haben wollte, musste ich durch sehr viele Ringe springen, um das zu schaffen. Feuerball, Zauber, alles parat, viel Glück, tausendmal laden, damit es irgendwie an dieses Schwert kommt und es funktioniert.
Und dann war es, das war geil.
War so
oder?
Satisfying.
Ja, ja.
Wenn du damit zum ersten Mal einen Ork abgeschlachtet hast, war es wirklich so, okay, das hat sich gelohnt. Und wenn du eine Hand noch hochgelevelt hast und er hält es so cool hinter sich, es einfach nur cool aussieht.
Das ist ja einer der zwei Kerne dieser Faszination Gothic, ist ja genau dieses Gefühl, endlich schaffe ich das. Endlich komme ich an dem Gegner vorbei, weil ich halt mich bis dahin jetzt hochgearbeitet habe, sozusagen. Das ist das eine. Das andere ist einfach, wie lebendig sich die Welt anfühlt. Das haben wir jetzt leider hier in der Demo noch nicht gesehen. Ihr wollt ja auch die Tagesabläufe vielfältiger gestalten. Kannst du da ein bisschen drüber erzählen, wie das aussehen soll?
Also wir haben das tatsächlich auch in dieser Demo ein bisschen drin. Wir sind am Anfang ja relativ schnell aus dieser Austauschplatz-Location rausgelaufen. Wenn ihr euch dann, wenn ihr es selber mal spielt, da ein bisschen länger aufhaltet, werdet ihr sehen, dass selbst die NPCs, die da sind, schon diese Tagesabläufe haben. Diego fängt dann irgendwann an, Holz zu hacken oder was zu kochen und so weiter. Das heißt, man sieht das auch schon in der Demo. Und auch die Kreaturen haben Tagesabläufe, das kann man auch schon in der Demo sehen. Und da ist es einfach so, das Ziel, das wir erreichen wollen, ist, dass man sich zurücklehnt, sich die Welt anschaut und glaubt, ja, das funktioniert so. Diese Welt ist auf eine sinnvolle Weise simuliert und es ergibt Sinn.
Ja.
Es ergibt Sinn, dass da gerade jemand schläft, sich dann abwechselt. Wir haben gerade kurz gesehen, als Reinhard den Dialog mit Drax beendet hat, ist Drax einfach hochgelaufen.
Mhm.
Der wird nicht irgendwo hin teleportiert, sondern der hat sich sein Ziel gesteckt. Ich möchte mich jetzt oben ans Lagerfeuer setzen. Du kannst ihn dann den ganzen Weg hinterherlaufen. Das funktioniert auch im Spiel überall, wenn ein Charakter sagt, du findest mich in der Mine, läuft der dahin und du kannst ihn unterwegs treffen und ansprechen. Der sagt dir, ich bin auf dem Weg zur Mine. Also das ist zum Beispiel was Neues, eine Erweiterung.
Mhm.
Und das heißt, diese ganze Welt funktioniert auch ohne den Spieler. Man ist da drin, man nimmt sie als funktionierend wahr und kann dann aber natürlich Einfluss nehmen. Und da fängt es dann wieder an, sehr befriedigend zu wirken, wenn du wirklich Entscheidungen triffst, die sich dann ganz dramatisch auf den weiteren Verlauf der Story und der Welt auswirken.
Habt ihr noch andere Beispiele dafür, wie diese Welt jetzt noch authentischer oder lebter ist als vorher?
Ja,
Ein gutes Beispiel ist auch, dass die NPCs jetzt eine Meinung haben über so Main-Story-Ereignisse. Ah. Also die werden dir dann erzählen, was sie davon halten, was sie mitbekommen haben, weil die waren ja nicht Teil von dem Ganzen. Mhm. Und das ist auch super immersiv halt, wenn du das halt so mitbekommst. Und genauso generell, also die ganzen Reaktionen, das haben wir ganz am Anfang gesehen, wo Diego eine kurze Konversation mit Whistler hatte, wo sie dann halt geredet haben über halt die Waren und den Exchange-Platz. Auch da wird es viel mehr Situatives geben. Ja.
Ja. Und was ich hörte war, dass es auch in der Welt zu zufälligen, unter anderem Schlägereien kommen kann, wenn Leute irgendwie für eine Fleischpflanzensuppe anstehen und sich dann da in die Haare geraten. Wie genau funktioniert das? Ist das wirklich komplett random? Oder was steckt da dahinter?
Das ist schon random. Also es gibt so ein paar random Events, die halt hauptsächlich an Plätzen stattfinden, wo es größere Ansammlungen Menschen gibt, also die Lager. Da gibt es halt 2-3 Events pro Lager. Die haben aber keine letalen Konsequenzen. Also die machen dann halt vielleicht so ein bisschen so ein Barfight, aber keiner stirbt dabei. Ja. Ja. Aber das könnte ja dann deine Quest killen, wenn es dann dein Questgeber war.
Ja, das wäre konsequent.
Und aber
ja.
Auch ein netter Platz, ein nettes Beispiel für diese erweiterte Simulation ist halt jetzt auch, dass die Charaktere aufs Wetter reagieren. Zum Beispiel, wenn es jetzt regnet, werden die jetzt nicht einfach ihre Routine weitermachen, sondern werden Unterschlupf suchen und so ein scheiß Wetter. Was soll der scheiß Regen?
Das ist super. Ich weiß noch, wie ich das damals in The Witcher 1 zum ersten Mal gesehen habe, dass sich Charaktere, NPCs in den Städten unters Vordach stellen, wenn es anfängt zu tröpfeln, und dachte, das ist ja noch ein Schritt weiter als Gothic. Jetzt
ist es da.
Jetzt ist es da. Sehr schön.
Wir sind auch schon fast am Ende eigentlich von dem Demo-Content. Also ich habe jetzt hier quasi diesen toten Freund, den Freund gefunden von Redford und Drax, Yorick. Der wurde halt umgebracht hier und er hatte eine mysteriöse Notiz bei sich. Diese Notiz hat halt was dazu zu tun mit dem mysteriösen neuen Gott. Wer könnte das sein? Der Schläfer.
Ja. Jetzt hast du es verraten.
Ja.
Sehr offensichtlich, es hat sogar das Schläfer-Symbol. Außerdem war es ja auch im Dialog.
Ja, wir können nicht anders als fasziniert zuschauen. Tatsächlich nähern wir uns auch langsam schon dem Ende unseres kleinen Live-Slots. Ich muss natürlich noch fragen, wo ist Matt? Ist Matt wieder drin? Habt ihr Matt drin? Ist Matt drin?
Ja.
Kommt Matt mit? Sehr gut. Ist Matt wie früher?
Man hat Matt auch schon mal gesehen in dem Trailer, den ihr angesprochen habt.
War er es wirklich?
Das war Matt.
Okay. Mhm. Hat Matt neue Funktionen?
aber halt nicken. Madige Funktionen.
Ja, natürlich. Ja, was sonst?
Genau, also hier an dieser Stelle ist es jetzt so, dass Redford offensichtlich auch ein bisschen mehr Vertrauen aufgebaut hat, weil wir haben jetzt Drax und Redford geholfen, das Mysterium mit ihren Freund Yorick aufzuklären. Und damit haben wir die meisten Mechaniken, die jetzt hier in diesem Nyriss-Prolog drin sind, einmal gesehen. Das Ganze endet jetzt gleich damit, dass wir eine schöne Lagerfeuer-Atmosphäre genießen dürfen. Ich will es jetzt nicht so sehr spoilern, aber es ist nochmal ein schöner Reminder, dass diese unwirtliche und harsche und raue Welt von Gothic manchmal auch ihre idyllischen, schönen, heimeligen Momente haben kann.
Natürlich.
Davon kriegen wir gleich nochmal was präsentiert. Und dann hoffen wir sehr, dass ihr, wenn ihr diese Demo auf unserem Gamescom-Stand selbst spielt, euch in die Welt von Gothic zurückversetzt fühlt und dieses Gefühl, dieses einerseits der Nostalgie und andererseits der sinnvollen Neuerung auch selbst nochmal erleben könnt.
Ja. Eine letzte Frage noch. Was ihr ausbauen möchtet jetzt im Remake, sind die Rollen von Diego, Gorn, Lester und Milton, ne, von den 4 Begleitern und 4 Freunden, die man findet im Spiel. Wie genau macht ihr das? Weil auch das sind ja Heiligtümer, ne, wo man sehr gut aufpassen muss. Die Fans kennen sie noch von damals. Also könnt ihr schon verraten, in welche Richtung das geht, wie ihr das ausbaut?
Wie formuliere ich das, ohne zu viel zu verraten? Ich sag mal so, die 4 Freunde, die sind ja quasi eingebettet auch in die Hauptstory. Aber du hast halt nie so diesen einen Moment, der euch alle verbindet. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir
fixen werden im Remake.
Aber spielbar sind sie nicht? Ich muss nach der Demo fragen.
Die sind nicht spielbar. Also du bist nur spielbar beim namenlosen Held. Du hast halt auch Transformationsspells, also wie du dich halt in Kreaturen verwandeln kannst, das gibt's nach wie vor. Aber du kannst nicht die vier Freunde spielen. Das ist dann vielleicht ein Thema für ein anderes Spiel. Ne?
Also ich interpretiere mal, man erlebt mehr miteinander und mehr Verbindendes.
Genau.
Ne? Also mehr gemeinsame Quests, absolut. Mehr gemeinsame Story, einfach mehr Tiefe auch.
Genau.
Okay, bin super gespannt, das im Spiel zu sehen. Und diese Szene ist einfach ein wunderbarer Abschluss, ein gemeinsames Sitzen am Lagerfeuer und Kochen. An dieser Stelle kann ich noch ganz kurz das offizielle Gothic-Kochbuch öffnen, auf einer zufälligen Seite, um mal zu schauen, was da so drin ist. Der Feuermagier-Flammkuchen zum Beispiel. Wahnsinn. Das, wo kam denn die Idee her? Vielleicht noch kurz. Ein Gothic-Kochbuch.
Also der Autor von dem Kochbuch, der ist an uns herangetreten, der schreibt viele solche Kochbücher und wir fanden die Idee echt super, weil er auch riesen Gothic-Fan ist.
Drachenfeuerschlotze.
Ist geil, ne?
Ja, ich habe jetzt Hunger.
Es gibt auch Rezepte, die man als Gothic-Fan von alten Gothic-Teilen kennt. Dort drinnen zum Beispiel Coragons Spezialbier. Gibt dir aber dann nicht +1 Stärke.
Oder vielleicht doch.
Genau.
Vielleicht doch, ja.
Wundervoll, das Gothic-Kochbuch. Großartig, vielen Dank Kai, vielen Dank Reinhard und natürlich vielen Dank Marco, dass du mit dabei warst. Das war die Gamescom-Demo des Gothic-Remakes. Vielen Dank auch an euch alle, die uns zugeschaut haben.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreck schrauben, die Welt je gesehen hat? Oh, ja. Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.